Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Ich geb's zu, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Ich bin eigentlich immer schon bei der ikonischen Musik eingeschlafen, aber natürlich, Star Wars ist die epische Verbindung aus zeitloser Mythologie. Es geht um eine emotionale Heldenreise und natürlich auch um den Kampf zwischen Gut und Böse. Und auch mit einem, ich möchte sagen, eher begrenzten Wissen ist eine deutsche Star Wars Produzentin aufgewachsen und sie hat jetzt die zweite Staffel der Serie Andor mitproduziert. Ist gerade erschienen. Und wer diese Frau aus Wolfsburg ist, das hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Welcher Name fällt Ihnen ein, wenn Sie an Star Wars denken? Han Solo, Prinzessin Leia, Luke Skywalker oder Sanne Wohlenberg? Sanne who? Richtig, sie ist eine deutsche Produzentin, die an der Star Wars Serie Andor beteiligt ist. Und diese Serie geht heute in die zweite Staffel, zu sehen auf Disney+. Anna Wollner hat die gebürtige Niedersächsin getroffen, um herauszufinden, wie man es schafft, in den Inner Circle von George Lucas zu kommen.
Eine Galaxie weit, weit entfernt. So muss es sich für Sanne Wohlenberg angefühlt haben, Star Wars zu produzieren. Genauer gesagt die beiden Staffeln des Star Wars Serienablegers Andor unter der Regie von Tony Gilroy mit Diego Luna in der Hauptrolle. Denn Sanne Wohlenberg, Jahrgang 1968, ist gebürtige Niedersächsin.
Ja, ich komme aus Wolfsburg. Meine Familie war aus Hamburg und mein Vater hatte einen Job, bevor ich geboren wurde, bei Volkswagen angenommen. Er war Schifffahrtskaufmann und hat für die Film gemacht und ich bin in Wolfsburg geboren.
Geboren und aufgewachsen in Wolfsburg. Das Studium hat sie dann nach Hamburg gezogen mit ungeahnten Folgen.
Ja, shit happens. Ich habe einen Engländer kennengelernt, der im Rock'n'Roll gearbeitet hat. Ich war in Hamburg und habe da studiert und habe auf der Vapor-Bahn die Backstage-Bar auf den Docks geschmissen, um mein Geld zu verdienen. Und da habe ich einen kennengelernt, der war mit David Bowie da auf Tour. Und in dem habe ich mich verknallt und dachte mir, ich muss nach England ziehen.
Genau das hat Sanne Wohlenberg in die Tat umgesetzt, hat ihre Zelte in Deutschland abgebrochen, ist nach London gereist und geblieben.
Ja, einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, vor so 10 Jahren nachdem ich in der Industrie hier war. Aber komischerweise war ich dann schon, als ich mich mal beworben hatte bei deutschen Firmen und die haben mich alle so abgelehnt als nach dem Motto, du Engländerin, kommst hier und sagst uns, wie das funktioniert. Nein, nein, nein, danke.
Beim Gespräch in London ist Wohlenberg aufgekratzt und nervös. Die Sonnenbrille liegt neben der Teekanne. Sie trägt Jeans und Lederjacke, spricht das erste Mal überhaupt auf Deutsch über das Star Wars Franchise. Sie verfällt im Gespräch immer wieder zurück in ihre Arbeitssprache Englisch, klammert sich an einen Spickzettel mit deutschen Begrifflichkeiten, den sie extra von Disney Deutschland bekommen hat, um nichts durcheinander zu bringen. Denn den ersten richtigen Kontakt mit dem Star-Wars-Universum hatte sie eben erst in England. Vor allem, weil sie Fan von Andor-Regisseur Tony Gilroy ist.
Ich bin nicht aufgewachsen dann als Star-Wars-Fan. Mein Wissen über die Franchise, das Universum, das Star-Wars-Universum war sehr beschränkt. Aber als ich Rogue One gesehen habe, zum Beispiel, weil ich wirklich ein Fan von Tony Gilroy war, da wurde mir auch bewusst, wie so eine Franchise oder die Welt eigentlich eine wirkliche Chance sein kann, Geschichten zu erzählen, die relevant sind und obwohl sie in einer Galaxie spielen letztendlich.
Vor Star Wars hat Wohlenberg die britische Kultserie Doctor Who produziert, auch ohne vorher jemals eine Folge gesehen zu haben, die Wallander-Krimis und die preisgekrönte Miniserie Tschernobyl, für die sie sogar mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Ob Star Wars oder Reaktorkatastrophe, in ihrer Arbeit als Produzentin macht das kaum einen Unterschied.
Der Prozess ist letztendlich immer der gleiche. Man hat ein Drehbuch und eine Geschichte, die man versucht, so gut wie möglich zu erzählen. Und jede Geschichte hat andere spezifische Herausforderungen. Tschernobyl war auf seine eigene Weise in jeder Hinsicht so groß wie dieses, weil wir viel im Ausland gedreht haben. Und es gab so viele Sachen, aber da mussten wir die Realität wieder machen und in Andor möchte man eine Realität herstellen. Und damit, ich glaube, letztendlich ist der Prozess immer der gleiche.
Es ist die Leidenschaft für Serienmachen, die aus Susanne Wohlenberg spricht. Eine Leidenschaft, die sie durch eine Zufallsbegegnung Anfang der 90er Jahre in Hamburg ausleben kann. Ihre Arbeit nimmt sie so ernst, dass sie noch nicht mal eine kleine Ausnahme für sich selbst macht. Während viele Schauspieler und Schauspielerinnen bei den Dreharbeiten am Set Dinge als Erinnerung mitgehen lassen, hat sie von den Dreharbeiten zu Andor nichts heimlich mit nach Hause genommen. Aus einem guten Grund. Ihre Vorbildfunktion fürs ganze Team als Produzentin.
You have to lead by example as producer.
Ja, sagt Susanne Wohlenberg, die deutsche Produzentin von Star Wars. Ab heute gibt es die zweite Staffel Andor auf Disney Plus zu sehen. Shifting, so heißt die Ausstellung, die heute im Foyer des Düsseldorfer Schauspielhauses eröffnet. Präsentiert von der Julia Stoschek Foundation werden 9 internationale Medienkünstlerinnen und Künstler gezeigt, kuratiert von Lou von der Heide. Sie ist Studentin und hat über die Stoschek Foundation ein kuratorisches Stipendium erhalten. Und wir wollen natürlich mit ihr darüber sprechen, was an zeitgenössischer Kunst dort zu sehen ist, aber uns interessiert auch, welche Chancen sich ergeben, wenn man als Nachwuchskuratorin ein Fellowship bekommt, wie man ja eigentlich Kuratorin wird. Bei uns im Kompressor herzlich willkommen, Lou von der Heide.
Hallo, danke für die Einladung.
Du studierst Curatorial Studies im Master in Frankfurt am Main, jetzt das Stipendiat. Was heißt das? Oder vor allem, wie ist das, wenn man da als Kuratorin einsteigt und dann gleich mit einer so hochkarätigen Sammlung zu tun hat?
Das ist was ganz Besonderes natürlich. Und so Fellow zu sein bedeutet auch einfach, Projekte in einer anderen Größenordnung zu machen, als das, was man vielleicht im Studium oder neben dem Studium organisieren kann. Dementsprechend ist dieses Stipendium für mich jetzt eine Möglichkeit, einfach langfristig oder längerfristig, das Stipendium dauert ja 2 Jahre, mit einer Sammlung zusammenzuarbeiten und vor allem auch einfach die Funktionsweise einer Institution kennenzulernen, wie der Julia Stoschek Foundation, die ja einfach, wie du gerade sagtest, sehr, sehr groß ist und sehr hochkarätig mit tollen Positionen und vor allem auch innerhalb der unterschiedlichen Sammlungen, die es in Deutschland gibt, auch mit diesem speziellen Fokus auf zeitbasierter Medienkunst einfach super wichtig ist. Also für mich ist es eine tolle Herausforderung, mit vielen Überraschungen und mit einem tollen Projekt, was sich in 3 Teilen manifestieren wird.
Mhm. Aber wie sieht eigentlich so ein klassischer Werdegang aus, wenn man Kuratorin werden möchte? Ich habe mal ein paar Fun Facts. Udo Kittelmann, langjähriger Kurator und Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin, hatte eine Lehre als Optiker gemacht. Sein Nachfolger kann ein abgebrochenes Medizinstudium vorweisen. Es scheint ja dann doch keine klassische Ausbildung in dem Sinne zu geben, oder?
Ich glaube, früher war das so, dass es keine richtige Ausbildung gab. Also Klaus Biesenbach ist ja auch langjähriger Berater und auch Mentor von Julia Stoschek. Also interessant, dass du ihn jetzt erwähnst. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das mehr und mehr verändert. Also es gibt in Zürich, Leipzig, aber auch in Frankfurt, jetzt im deutschsprachigen Raum, gibt es Ausbildungen für KuratorInnen. Und dann ist es trotzdem noch so, dass es natürlich viele Quereinsteigerinnen gibt, die auch aus der Kunstgeschichte eher kommen vielleicht, aber auch aus dem Projektmanagement, teilweise auch aus der Restauration. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Wege, die zu der Position führen, die auch als solche schwer zu beschreiben ist. Also was bedeutet es eigentlich, Kuratorin oder Kurator zu sein? Welche Aufgaben hat man da und wie kann man sich bestmöglich darauf vorbereiten? Das ist, glaube ich, auch so ein dauerhaftes Learning by Doing und dazulernen. Und beispielsweise mein Studiengang hat sich sehr stark auf eigentlich auch die Geschichte von Ausstellungsmacherei und die Geschichte von wichtigen Ausstellungen in Europa, aber auch über Europa hinaus, gerade auch in Amerika und jetzt auch im globalen Süden spezialisiert. Das heißt, es wird versucht, möglichst viele Bereiche abzudecken über die klassische Kunstgeschichte hinaus. Aber es bleibt natürlich ein Studiengang und auch eine Ausbildung im Werden.
Wie wichtig sind deshalb auch solche Förderprogramme, damit man sich in dieser Arbeitswelt der Kunst auch behaupten kann?
Ich glaube, die sind super wichtig. Also beispielsweise Vivian Trommer, die jetzt die Sammlungsleiterin von der Kunstsammlung NRW ist, wo wir übrigens auch die Arbeit von Wael Sharkey ausgeliehen haben. Das ist auch eine ehemalige Studentin meines Studiengangs in Frankfurt und war auch in der Ludlow 38. Das ist eine ehemalige Residenz in New York vom Goethe-Institut, die auch für junge Kuratorinnen ausgeschrieben wurde. Die gibt es aber jetzt nicht mehr. Und man sieht, dass Vivian eben in der Zeit die Möglichkeit hatte, Erfahrungen zu sammeln und dann eben auch durch Residenz dann siehst du die beispielsweise bei CADIST in Paris und in San Francisco. Die hatten auch wichtige Residencies und wichtige Stipendien, um jungen KuratorInnen nicht nur Arbeitserfahrungen zu ermöglichen und institutionelle Erfahrungen zu ermöglichen, sondern auch Projekte, wie ich eben sagte, in einer anderen Größenordnung mit anderen Projektpartnern, mit dem Team zusammenzuarbeiten, was eine total tolle Erfahrung war.
Ich würde gerne doch noch mal einen Aspekt nennen, und zwar geht es um die Familie Julia Stoschek, die auch immer wieder in der Kritik steht, beziehungsweise gab es und gibt es Diskussionen über die NS-Vergangenheit, welche Verantwortung damit einhergeht, auch mit Blick auf das Vermögen. Wie gehen Sie damit um, weil das Thema in der Kunstwelt ja auch immer wieder zu wenig besprochen wird?
Ja, also ich glaube, es ist eine super interessante Frage und ich habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt. Also nicht nur mit der Jan Böhmermann-Folge ist das ja in die breite Öffentlichkeit gekommen und ich wurde und werde natürlich auch oft darauf angesprochen. Ich glaube, wenn ich mir das erlauben darf, aber so ein bisschen ein größeres Bild aufzumachen, ist, dass es in der Zukunft, also nicht nur mit der politischen Entwicklung, sondern vielleicht auch mit der sozioökonomischen Entwicklung, wahrscheinlich immer mehr privates Geld auch in der Kunstförderung geben wird und das gibt es ja auch. Und viele privaten Förderer beispielsweise, auch aus der Wirtschaft wie BMW etc., haben ja auch Kunstpreise oder fördern junge KünstlerInnen. Das heißt, ich glaube, dass man sich die Frage in der Zukunft noch öfter und noch mehr stellen muss, woher beziehen wir Gelder, wie also sowohl in der freien Kunstförderung, der Projektförderung, in der städtischen Förderung, aber dann eben auch in der privaten Förderung. Also woher beziehen wir diese Gelder und wie wurden die da generiert und wie reinvestieren wir die in die Kunstszene? Und ist das eine Form von Geldwäsche oder ist es eine Form von Umstrukturierung? Und wie positionieren wir uns dabei? Und ich glaube, es ist immer wichtig, also einen offenen Diskurs natürlich anzuregen und ich glaube auch durch die Kunst vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Und jetzt in Bezug auf die Stoschek-Vergangenheit ist es interessant, weil beispielsweise, wir kommen vielleicht gleich noch kurz auf das Schauspielhaus zu sprechen, aber Bernhard Pfau, der Architekt, der 1970 das Schauspielhaus gebaut hat oder entworfen hatte, hat natürlich auch eine NS-Vergangenheit. Also man sieht das einfach in vielen, ja, sowohl in der Kunst, in der Kultur, aber natürlich auch einfach in der deutschen Vergangenheit, dass da kein quasi so Blank Spot ist. Da ist was passiert in der Zeit und damit haben alle zu kämpfen.
Mhm. Und wie positionierst du dich da?
Als Kuratorin, glaube ich, positioniere ich mich natürlich kritisch und ich glaube auch die KünstlerInnen positionieren sich kritisch. Beispielsweise, ich habe in der Projektförderung, also da bin ich immer wieder vor beispielsweise Kulturämter getreten oder auch beim Bürgermeister vorgesprochen, um Projektförderung einzuwerben. Und da haben wir den quasi über Projektförderung bis hin zu institutionellen Förderungen geleitet. Und diese institutionelle Förderung bedeutet, dass wir quasi aus dem Kulturetat der Stadt Gelder beanspruchen, die uns jedes Jahr ausgezahlt werden. Und das sind Steuergelder, die nicht für anderes verwendet werden können. Und wie positioniere ich mich auch als Kuratorin dann zu sagen, okay, mit dem Geld könnten auch andere Projekte gefördert werden. Jetzt werden wir gefördert. Und wie gehen wir damit vertrauensvoll um, sodass eben unser Publikum und aber auch die generelle, vielleicht öffentliche Meinung das Gefühl hat, dass diese Gelder quasi in Anführungszeichen nicht verschwendet sind. Und ich glaube, ähnlich findet das hier statt. Also ich habe eine Verantwortung, das kritisch aufzuarbeiten, mich damit auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich, dass der Blick auch geweitet wird und eben in diesem Falle die Ausstellung gesehen wird.
Dann sprechen wir jetzt über die Ausstellung. Es geht um Videokunst aus der Stoschek Foundation. Was gibt es zu sehen? Was hast du kuratiert?
Es ist, ich glaube, wenn man reinkommt, sieht man vor allem erstmal das Schauspielhaus. Es ist ein wunderschöner Bau, wie gesagt, 1970 von Bernhard Pfau entworfen. Es ist so ein bisschen das Mini-Guggenheim von Düsseldorf. Also ein amerikanischer Künstler, Eli Coplin, hatte das gesagt, dass ihm diese Assoziation direkt gekommen ist. Und jetzt greife ich sie mal auf und verwende sie weiter. Also was man sieht, ist eben im Foyer des Schauspielhauses ist eine Ausstellung mit hauptsächlich internationalen Positionen. Ich sagte ja eben, dass das Projekt aus drei Teilen besteht und es beschäftigt sich im Ganzen mit der Entstehung von Videokunst in Westdeutschland. Es ist ja gerade auch der Film rausgekommen zum Konzert von John Cage, was damals in Köln stattgefunden hat. Das war einfach, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, über den wir jetzt gerade ja kurz schon geredet haben, war Westdeutschland eigentlich so ein bisschen das Epizentrum von der Entwicklung der Videokunst oder zeitbasierten Medienkunst in Deutschland, weil der Osten ja relativ abgeschottet und abgeschirmt war. Und dementsprechend haben sich damals viele wichtige internationale Medienkünstler, Nam June Paik etc., hier in Westdeutschland, gerade im Raum um Düsseldorf, Düsseldorf zusammengefunden und haben, damals gab es beispielsweise auch Gary Schumm, der hatte eine Fernsehgalerie und hat zusammen mit dem WDR, also zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen, Videokunst fürs Fernsehen entstehen lassen oder geschaffen und produziert. Und das ganze Projekt beschäftigt sich so ein bisschen mit diesen Ursprüngen der Videokunst und es wird dann in drei Projektteilen manifestiert es sich. Und der erste ist eben diese internationale Videoausstellung. Und der internationale Aspekt bezieht sich auch darauf, dass die Sammlung von Julia Stoschek, ähnlich wie beispielsweise die Sammlung von François Pinault, die damals von Caroline Bourgeois auch in Amerika groß aufgebaut wurde, dass es eben so die internationale Ausrichtung hat und bezieht sich auch oder rückbezieht sich auch auf die Internationalität, die damals eben in Düsseldorf, Köln, Wuppertal etc. stattgefunden hat. Also man sieht viele Videoarbeiten natürlich. Da ist beispielsweise eine Arbeit von Price gezeigt. Das ist ein brasilianisch-schweizer Künstler. Und wir haben beispielsweise auch eine interessante Arbeit von Taryn Johnson und Joel Cox. Das ist eine amerikanische und ein neuseeländischer Künstler. Und die haben, das nennt sich Venetian Blends, das sind ganz normale Jalousien. Und da wird eben auch eine Videoarbeit drauf gescreent. Also unterschiedliche Medien, unterschiedliche Formate und viel Bild.
Und weil wir den Namen vorhin kurz umrissen haben, müssen wir natürlich noch auf ihn zu sprechen kommen. Der ägyptische Videokünstler Wael Shaki hat ja auch den ägyptischen Pavillon auf der letzten Biennale bespielt. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz skizzieren, was von ihm zu sehen ist und auch nochmal vielleicht den Blick weiten thematisch, welche wichtigen Positionen vertritt sozusagen die Ausstellung?
Ich glaube, es ist natürlich für mich, um auch nochmal einen kleinen Rückschluss zu machen, aber als junge Kuratorin mit so einer Position zusammenzuarbeiten, das ist fantastisch und das wurde ermöglicht durch die Kunstsammlung NRW. Wael Shaki, das ist ja auch was bei der Biennale gezeigt wurde, sind eben diese Marionettentheater, die er filmt. Das sind relativ grobe Puppen, die spielen und die arbeiten eben die Kreuzzüge auf. Also es ist auch eine historisch sehr wichtige Arbeit, die sich viel mit historischen Narrativen, der in Anführungszeichen Gewinner und der Verlierer beschäftigt. In der ganzen Ausstellung geht es so ein bisschen um die Schnittpunkte zwischen Performance, Theater, Inszenierung, Selbstinszenierung und der Inszenierung des anderen. Beispielsweise Taryn Johnson und Joel Cox, Klein, Lila Zoe Kraus, Price etc. haben alle einen Theaterhintergrund auch. Also Lila Zoe Kraus beispielsweise inszeniert eine mehrkanälige Oper in der Ausstellung, die schon im Kunsthaus Hamburg gezeigt wurde. Bei Price ist es die Archivierung, also Dokumentation einer seiner Performances, die in New York gezeigt wurde. Also diese Rückbezüge zum Theater gibt es in vielen Arbeiten, gibt es in vielen Positionen. Und dann sind auch andere Themen, wie beispielsweise bei Christelle Oyeri, das ist eine französische Künstlerin, die zeigt die Mythologisierung von Figuren wie Tupac und anderen Rappern und wie sie quasi als schwarze Künstlerin dazu in Bezug steht. Also es hat sehr viel mit Inszenierung zu tun auf unterschiedlichen Ebenen.
Im Düsseldorfer Schauspielhaus wird heute die Ausstellung Shifting eröffnet. 18.30 Uhr geht's los. Der Eintritt ist frei, kuratiert von Lou von der Heide, Masterstudentin in Curatorial Studies und Stipendiatin der Stoschek Foundation. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Viktoria Eglau.
Heute Abend begeht Israel den nationalen Holocaust-Gedenktag Yom HaShoah mit einer Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Morgen Vormittag um 10 wird dann im ganzen Land die traditionelle zweiminütige Gedenksirene zu hören sein. Weil es immer weniger Zeitzeugen gibt, erzählt Yad Vashem den Holocaust jetzt auch mit Hilfe von Theater. So schlüpft der Schauspieler Rodi Koslowski in die Rolle des deutsch-jüdischen Künstlers Leo Haas. Haas gehörte zur Gruppe der Maler von Theresienstadt. Er überlebte dieses und andere Konzentrationslager und starb 1983 in Ost-Berlin. Der israelische Darsteller Koslowski sagte der Nachrichtenagentur AFP, mit der Inszenierung des Lebens der Holocaust-Opfer und Überlebenden könne ein breiteres Publikum erreicht werden. Theater habe die magische Fähigkeit zu verändern. Für die Aufführungen hat Yad Vashem ein neues Amphitheater eingeweiht. Dort erinnert außerdem eine Ton- und Lichtshow an die 5000 jüdischen Gemeinden in Europa, die während des Nationalsozialismus ausgelöscht wurden.
In der Türkei gibt es Proteste seit vor fünf Wochen, der Oppositionspolitiker İmamoğlu inhaftiert wurde. Für heute hat die Opposition ihre Anhänger zu einer Kundgebung vor dem Parlament in Ankara aufgerufen. Protest gegen die Regierung Erdogan ist auch in der türkischen Musikszene laut geworden, wie heute hier im Deutschlandfunk Kultur der freie Journalist Benjamin Weber erzählte.
Aber man muss auch sagen, es ist ein bisschen auf einem Level, wo noch Luft nach oben ist. Also zu Beginn hat sich Sezen Aksu geäußert, die Komponistin und Sängerin, die ja unglaublich berühmt ist in der Türkei, hat geschrieben, sie sei in tiefer Trauer angesichts der Lage, in der sich ihr Land befindet, und hat die Behörden dazu aufgefordert, die Gesetze und Menschenrechte zu achten, was man auch so ein bisschen lesen kann als Hinweis darauf, dass es gab ja sehr viel Polizeigewalt. Auch Tarkan hat sich geäußert mit einem Instagram-Post, wo er einen Song von sich selber gesungen hat. Da ist eine Zeile: Wenn du uns irgendetwas geben willst, dann bitte gib uns Ruhe. Das ist natürlich auch sehr verklausuliert, aber es war ganz klar, dass sich das an Staatspräsident Erdogan gerichtet hat.
Der Journalist Benjamin Weber über Protest in der türkischen Musikszene. Rund 200 französische Zeitungen und Sender verklagen Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram. France Télévisions, Radio France, Le Figaro und andere werfen dem Internetriesen illegale Praktiken bei der Online-Werbung vor. Die Medien haben Meta heute vor dem Handelsgericht in Paris verklagt. Sie wollen Wiedergutmachung für, Zitat, den massiven wirtschaftlichen Schaden, der durch die unlauteren Geschäftspraktiken von Meta verursacht werde. Die Sender und Zeitungen führen an, dass der Konzern massiv persönliche Daten seiner Nutzer gesammelt habe, ohne sie zu informieren oder ihre Zustimmung einzuholen. Das sei ein eklatanter Verstoß gegen die europäischen Datenschutzbestimmungen. Durch die Nutzung der Daten habe Meta einen Großteil der Werbeinvestitionen an sich ziehen können, zum Nachteil der französischen Medien.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Busra Tiam, hallo und herzlich willkommen. Die Gaming-Community ist so ein bisschen aus dem Häuschen, denn es gibt ein neues Spiel, ein mysteriöses, nennt sich Blue Prize, und es gibt wirklich unfassbar viele Lobeshymnen und es wird als eines der Spiele des Jahres bezeichnet. Und ob das tatsächlich so ist, das fragen wir gleich unseren Spielekritiker Markus Richter. Und falls das Sprichwort, was lange währt, wird endlich gut, wirklich stimmt, dann muss das Spiel Blueprints fantastisch sein. Seit 2016 arbeitet der US-amerikanische Filmregisseur Tonda Ross und sein Team an diesem Spiel und jetzt ist es erschienen. Und tatsächlich, unter GamerInnen hat das Spiel für Begeisterung gesorgt, gilt jetzt schon als einer der Geheimtipps des Jahres. Aber sieht das unser Games-Kritiker Markus Richter genauso? Wir fragen nach. Du hast Blueprints natürlich gespielt und warst du auch sofort hin und weg?
Nee. Das ist aber erstmal gar nicht schlimm. Das ist sagen, es ist ein sehr sanfter, langsamer, klassischer Einstieg. Man steht so vor so einer schönen Villa, weil ein reicher Onkel ist tot und vererbt eben der Spielfigur genau diese riesige Villa. Aber unter einer Bedingung.
The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate.
Diese Villa hat also 45 Räume und in diesen 45 Räumen soll man irgendwie den Raum 46 finden. Und das klingt schon irgendwie surreal, es wird aber noch wilder. Es ist so, in Ego-Perspektive geht man durch diese Villa, es kommt als erstes so eine imposante Eingangshalle, man öffnet eine Tür und dann bekommt man eine Auswahl von drei Räumen in so einer Draufsicht, wie so eine Art Grundriss angezeigt und kann einen davon auswählen. Und das heißt, man spielt dieses Spiel auf zwei Ebenen, in der Ego-Perspektive und im Grundriss der Villa. Der Grundriss, das sind quasi so 5x9 Felder, wie so ein Schachbrett, aber in die Länge gezogen, mit einem Ziel ganz oben. Und jede Tür, die man aber öffnet, ist auch ein Raum, in dem man in der Ego-Perspektive hineingeht, den man dann erforscht, aber man belegt eben auf diesem Spielplan auch ein Feld.
Okay, aber es klingt tatsächlich auch ein bisschen danach, als wäre das Spiel dann schnell vorbei. 45 Felder, das ist, glaube ich, nicht so viel, oder?
Plot-Twist! Und zwar nicht der Einzige, der dieses Spiel zu bieten hat. Die drei Räume, die einem angeboten werden bei jeder Tür, die man öffnet, sind zufällig aus einem Pool von Räumen ausgewählt. Also man kann sich vorher ausstellen, ein Kartenspiel, man mischt die Karten und dann werden die halt sozusagen ausgeteilt. Und diese Räume haben nicht an jeder Seite Ausgänge. Und wenn sie Ausgänge haben, sind diese manchmal verschlossen. Und man muss erstmal Schlüssel finden in den Räumen, die sich dann aber auch wieder verbrauchen. Und apropos verbrauchen, man hat 50 Schritte. Ja, und jeder Raum, den man betritt, kostet einen. Manchmal muss man eben zurücklaufen, dann wird es dann langsam knapp. Du merkst schon, Durch diese zufällige Auswahl und die knappen Ressourcen kann man scheitern oder sich in eine Sackgasse hineinbauen, aber dann ist das Spiel nicht zu Ende, sondern damit endet nur ein Tag, es beginnt der nächste, man fängt von vorne an und weil die Räume zufallsbasiert sind, ist dann kein Tag im Spiel wie der andere, bis man es irgendwann schafft, da oben anzukommen und dann geht es aber noch weiter.
Okay, also es erinnert ein bisschen auch an ein einfaches Legespiel, kann ja Spaß machen, muss aber nicht unbedingt solche riesen Begeisterungsstürme auslösen, wie wir sie zuletzt gelesen und gesehen haben. Da frage ich mich, was ist eigentlich mit diesem Raum 46 los?
Also das Gespräch, das wir hier führen, ja, das ist tatsächlich sozusagen ein bisschen wie das Spiel. Es kommt immer noch eine Ebene dazu. Wir haben ja schon zwei. Mhm. Die Ego-Perspektive, die Erforschung der Räume und der Grundriss. Aber es gibt noch zwei weitere. Rätsel und Geschichte. Manche Rätsel sind einfach in einem Raum. Also zum Beispiel gibt es einen, da sind immer drei Kisten drin. Auf jedem steht ein Statement. Eins davon ist eine Lüge und man muss dann die richtige rausfinden. Und darin sind dann Ressourcen versteckt. Andere erstrecken sich über viele Räume. Also ein Beispiel, es gibt ein Mathe-Rätsel, das ist farbkodiert. Diese Farbkodierung kann man aber erst entdecken, wenn man durch ein anderes Rätsel entdeckt hat, dass man einen Klassenraum bauen kann. Und wenn man den nächsten Klassenraum baut, dann entdeckt man diese Farbkodierung. Und irgendwann ist auch klar, es gibt diesen Grundriss mit den 45 Räumen, aber es gibt noch einen Garten, es gibt einen Keller, es gibt eine verlassene Mine. Also bis zum 46. Raum, der dann irgendwo anders ist, hat man viel zu tun. Und dann die letzte Ebene, die Geschichte. In diesen Räumen, die man ja auch jedes Mal erforscht, findet man so ganz kleine Details, Zettel, Briefe, Fotos, Zeitungssachen, die die Familiengeschichte des verstorbenen Onkels, des Neffens und seiner verschwundenen Mutter findet und dann so langsam sich so zusammenstückelt und diese hat dann auch mit einem repressiven, fiktiven Staat zu tun. Und das lernt man aber nur in sehr, sehr, sehr kleinen Schritten, wenn man immer wieder versucht, das Haus zu durchqueren und dabei immer wieder neue Räume auch entdeckt.
Also doch ein komplexes Spiel, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keine lineare Dramaturgie, die sich sofort einem erschließt, sondern ja, alles ist irgendwie findet per Zufall statt, weil alles davon abhängt, welche Räume ich bei jedem Durchlauf vom Spiel bekommen habe, richtig?
Das ist genau richtig. Das ist sozusagen wie so ein Kartenspiel, wo du wartest, dass mal die perfekte Reihenfolge gezogen wird. Und das ist der wunde Punkt des Spiels, an dem sich die Geister scheiden dürfen. Also bei mir war das zumindest so. Das Zusammenspiel aus dieser Raummechanik, den versteckten Geschichtsschnipseln und den Zufallselementen, diese Idee von Architektur als Kartenlegespiel ist fesselnd und die Rätsel, die sind sehr anspruchsvoll, die sind sehr clever, so clever, dass es sogar Artikel darüber gibt, dass es keine Schande ist, wenn man die nicht selber löst und einfach im Netz nachschaut. Ich gebe zu, ich habe es auch gemacht. Aber das streckt sich halt. Ja, ich bin so literarisch eher ein linearer Mensch. Wenn ich eine Geschichte irgendwo entdecke, dann möchte ich die dann auch erleben können. Ich möchte wissen, wie das ausgeht. Aber die Spielmechanik hindert mich daran. Es gibt mehrere Wege, das Ziel zu erreichen. Also, wie gesagt, das erste. Und ich kannte irgendwann zwei davon. Aber ich habe das dann erst sehr, sehr, sehr spät erreicht, weil dazu so viele zufällige Elemente zusammenkommen müssen. Und das ist mir einfach ganz, ganz, ganz, ganz lange nicht passiert. Und dafür muss man Geduld haben.
Ach so, ja. Nee, haben wir nicht.
Die haben halt viele Leute, ne? Die ganzen beißenden Richter sind halt die geduldigen Spieler, die dieses immer wieder sozusagen, die das sehr gerne mögen. Und wenn man die hat und wenn man Spaß am Rätsel hat und die Rätsel sind auch wirklich sozusagen so, wenn man die gelöst hat, immer so, wie clever bin ich eigentlich, also diese Sorte von Rätsel, dann ist das wirklich ein Überraschungshit des Jahres, aber er braucht halt diese eine Voraussetzung.
Also fassen wir ja zusammen ein Hit, aber nicht für jeden, zumindest unseren Game-Kritiker Markus Richter. Aber falls Sie sich doch angesprochen fühlen, Blueprints ist für Windows, PC, Xbox und PlayStation 5 erschienen, kostet rund 30 Euro und ist auch im Game Pass Abonnement verfügbar. Herzlichen Dank für die Einordnung.
Gerne.
Vor gut einer Woche wurde ein Foto aus dem Gaza-Krieg zum Weltpressefoto des Jahres gewählt. Es zeigt den jungen Mahmoud Ajour, der beide Arme verloren hat. Es ist ein ergreifendes Bild. Er wirkt traurig und gleichzeitig auch seltsam gefasst. Wir haben auch hier bei uns im Kompressor-Magazin darüber gesprochen. Und ebenfalls kraftvoll und ergreifend können auch Zeichnungen sein, die aus dem Gazastreifen kommen. Konkret geht es um Zeichnungen, die palästinensische Binnenflüchtlinge selbst im Krieg entwerfen. Unser Kollege Martin Gerner hat unter den wenigen Karikaturisten und Cartoonisten, die in diesem Krieg in Gaza leben, Kontakt zu einer jungen Künstlerin gesucht, die versucht, den Alltag und das Grauen in Zeichnungen zu fassen.
Es dauert 10 Tage nach dem Versuch meiner Kontaktaufnahme. Dann erreicht mich ein Video der palästinensischen Cartoonzeichnerin Safa, deren Arbeiten mir im Netz aufgefallen sind.
Marhaba, معكم الرسامة صفاء عودة.
Hallo, ich bin Safa Oda, Cartoon-Zeichnerin. Nach der Vertreibung meiner Familie aus Rafah bin ich jetzt in Al-Mawasi, einem Vorort von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Ich lebe hier in einem Zelt, einer Notunterkunft.
Safa trägt auf dem Video ein buntes Kopftuch, schwarzen Kaftan bis zum Boden. Sie sitzt auf einer gefalteten Matratze. Zeigt auf Plastikplanen über ihrem Kopf, die kaum Schutz vor Sonne, Wind und anhaltender Kälte nachts böten. Am Himmel brummen Drohnen, die alles überwachen.
Ich lebe in ständiger Angst. Einschläge sind ganz nah, Militärfahrzeuge weniger als einen Kilometer entfernt. Die Ernährungslage ist katastrophal und verschlechtert sich mit jedem Mal, wenn der Krieg sich zuspitzt. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Wir wissen nicht, was wir essen sollen, wenn sie aufgebraucht sind.
Safa Oda ist Mitte 20, hat studiert und einen Magister in Psychologie. Ihr Talent als Zeichnerin entdeckte sie vor bald 10 Jahren, als Autodidaktin. Seitdem versucht sie, die menschlichen Zumutungen, die ihr begegnen, mit Stift und wenigen Farbstrichen in Bilder zu fassen. Vor dem Krieg besaß sie ein Tablet.
Ohne mein Tablet zeichne ich nur noch auf Papier. Ein Fehler kostet mich ein ganzes kostbares Blatt Papier. Früher konnte ich Zeichenfehler digital ausradieren, jetzt nicht. Das zermürbt mich.
Safa teilt in dem notdürftigen Zelt rund 40 Quadratmeter mit ihren Eltern und weiteren 20 Personen, dicht an dicht. Der Krieg treibt Safa vor sich her, an immer neue Orte. Safas erstes Karikaturenbuch ist jetzt auf Englisch erschienen, beim Lakes International Comics Art Festival und erhältlich auf der Kunsthandelswebsite Etsy. Darunter ein Selbstporträt, ein Mädchen im Schlaf, Koffer in der Hand, Rucksack auf dem Rücken, selbst im Schlaf bereit zur Flucht. Oder ein Engel, heruntergestiegen zur Erde, der mit Nadel und Faden den Körper eines Opfers wieder zusammenflicken will. Utopisch und sehr menschlich zugleich.
Jedes Mal, wenn wir gezwungen sind, weiterzuziehen, beginnt ein neues Leben. Jeder hat seine Aufgabe. Ich muss kochen, Handys aufladen an Ladestationen, die oft Kilometer entfernt sind. Starke Winde zerfetzen die Zeltplanen, Stangen brechen. Die Zeltstoffe zahlen wir selbst. Das sind alles keine Hilfsgüter.
Mich wundert, dass ich in arabischsprachigen Medien bislang nicht auf Safas Arbeiten gestoßen bin. Nada, die Übersetzerin ihres Cartoon-Buchs, meint:
Safa ist dabei, sich einen Namen zu machen. Ich hoffe, dass sich ihre Arbeit rumspricht, weil sie merken, was ihre Zeichnungen erzählen.
Mohammad Sabana, 47, ist auch palästinensischer Cartoon-Zeichner. Ihre Cartoons leben von persönlichen Erlebnissen des Massakers, von Alltagserfahrungen im Gazastreifen. Sie vermag Bilder zu schaffen, die dem Grauen ein menschliches Antlitz verleihen. Mit wenigen Strichen, berührend, eindringlich. Nada, die Übersetzerin.
Es ist gefährlich. Safas Arbeiten erscheinen in palästinensischen sozialen Medien, auf ihrem Facebook- und Instagram-Account. Ihre Zeichnungen kommen an, weil sie nicht politisch sind. Sie meinte unlängst, wie immer andere über meine Arbeit denken, ich möchte meine Stimme zu Gehör bringen.
In ihrem Zelt in Al-Mawasi in Khan Yunis ist zurzeit alles andere wichtiger als Zeichnen.
Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Dennoch zeichne ich weiter. Zeichnen bedeutet für mich Leben. Zeichnen heißt, dass ich noch am Leben bin. Es gibt mir Hoffnung inmitten all der endlosen Kämpfe.
Ja, über die menschlichen Zumutungen zeichnet die palästinensische Cartoon-Zeichnerin Safa Oda. Ihr Comic heißt Safa und das Zelt, gibt es über Etsy.com für 26 €.